Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Sekedär und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Auftragsverarbeitung, gemeinsame Verantwortlichkeit, AV-Vertrag? Welche Aufklärungspflichten haben Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung im Unternehmen? Licht ins Dunkel bringen Manuel Poncher, Rechtsanwalt für IT-Sicherheits- und Datenschutzrecht bei der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Sekedär GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
Ja, herzlich willkommen.
Heute reden wir mal darüber, ein wenig über das, was ihr letzte Woche oder letzten Monat schon gemacht habt. Nämlich, als ihr über du und Lutz, als ihr über Office 365 und Microsoft 365 gesprochen habt, da sind ganz viele Begriffe gefallen, die man einsortieren kann und wo man einmal sich Gedanken drüber machen kann, was heißt denn das eigentlich? Also so Sachen wie AV-Vertrag und gemeinsame Verantwortlichkeit und Auftragsverarbeitung und Informationspflichten. Ganz viele Dinge, über die ihr gesprochen habt. Und man kann schön einmal hingehen, sich die alle im Detail angucken und mal überlegen, wann habe ich denn was davon? Wann bin ich Verantwortlicher? Wann bin ich Auftragsverarbeiter? Wann bin ich gemeinsam verantwortlich? Wann muss ich informieren? Wie muss ich denn informieren? Wann muss ich vielleicht auch nicht informieren? Diese ganzen Themen, die kann man sich einmal schön angucken, denn es gibt im Datenschutzrecht fast nie diese Luxussituation, dass man Rechtsprechung hat zu dem, was man macht. Also es ist fast immer so, dass man einfach erstmal drauf losarbeitet, gerade auch in den ersten Jahren der DSGVO, da gab es ganz viele Fragen, zu denen es überhaupt keine Rechtsprechung gegeben hat, wo man sich einfach nur angeguckt hat, was steht denn in der DSGVO drin, was könnte man da so machen. Aber gerade zu diesem Thema, also was ist gemeinsame Verantwortlichkeit, was ist es nicht, gerade dazu gibt es mehr Entscheidungen vom gerade EuGH als zu vielen anderen Fragen. Und deshalb ist das ein schönes Thema, mit dem wir uns heute mal beschäftigen können.
Also kurzum, die Frage, was müssen Unternehmen, Schulen, Vereine quasi machen, wenn sie Daten von ihren Mitarbeitenden, Kunden, was auch immer man für Daten verarbeiten möchte, verarbeitet.
Genau.
Also welche Pflichten habe ich hier, um einigermaßen oder um möglichst rechtskonform unterwegs zu sein in dem, was ich in meinem Business tue.
Genau das, ja.
Was ist denn die Grundlage? Nehmen wir mal an, wir haben ja letztes Mal über O365 gesprochen. Es gibt ja Daten, die beispielsweise von Mitarbeitenden an Dienstleister weitergeleitet werden, wie zum Beispiel an Steuerberater für die Gehaltsabrechnung. Dann habe ich Daten, die ich vielleicht bei mir in einer HR-Abteilung liegen habe. Das heißt, müsste ich zum Arbeitsvertrag beispielsweise eine Information an die Mitarbeitenden rausgeben, welche Daten wohin liegen? Muss ich das von vornherein tun? Muss ich es auf Anfrage tun? Wie ist da die Rechtslage oder wie würde man das interpretieren?
Also erstmal muss grundsätzlich nach Artikel 13 und 14 DSGVO nur ein Verantwortlicher informieren. Das heißt immer nur der, so definiert das die Datenschutzgrundverordnung, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung festlegt. In deinem Beispiel bei einem Arbeitgeber, der Mitarbeiterdaten verarbeitet, natürlich ist der verantwortlich für die Mitarbeiterdaten, weil der legt natürlich gerade für Durchführung des Arbeitsvertrags, für alle Verarbeitungstätigkeiten, die damit einhergehen, legt der natürlich fest, welche Daten er verarbeitet und wieso er das tut. Das heißt, immer dann ist er als Verantwortlicher anzusehen. Dann kommen dieser 13, 14 Informationspflichten, gehe ich gleich noch drauf ein, nur kurz zur Abgrenzung dazu. Wer das nicht muss, diese ganzen Informationspflichten erfüllen, ist ein Auftragsverarbeiter. Das heißt, immer dann, wenn ich letztlich weisungsgebunden Daten verarbeite, wie zum Beispiel ein Cloud-Dienstleister, der einfach nur eine Software in der Cloud bereitstellt und einfach nur da Daten drin verarbeitet, weil er die bekommt von einem anderen. Ja? Der selber hat erstmal keine Informationspflichten, weil der ist nicht verantwortlich, der ist Auftragsverarbeiter. Daneben gibt es noch so eine Konstruktion, die gibt es im Datenschutzrecht, aber die hat irgendwie keine sonderlich große Relevanz. Das ist Artikel 29 DSGVO, das sind dann letztlich nochmal weisungsgebundene Personen, die unterhalb eines Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters verarbeiten. Ja, die können wir jetzt erstmal rauslassen für heute. Zurück zu deiner Frage mit der Informationspflicht. Es gibt zwei verschiedene Themenbereiche, über die man da sprechen muss. Das eine ist Artikel 13, das heißt, ich erhebe Daten von der betroffenen Person. Zum Beispiel eben, ich habe einen Bewerber, der mir seine Bewerbungsunterlagen schickt oder einen Mitarbeiter, der bei mir arbeitet, von dem ich dann einfach, weil er bei mir arbeitet, Daten erhebe. In den Fällen gilt Artikel 13 und in den Fällen muss ich informieren, bevor ich die Verarbeitung durchführe. Das heißt, immer dann, wenn ich zum Beispiel eine Bewerbung oder eine Stelle ausschreibe und jemand sich bei mir bewerben will und mir für die Bewerbung Daten schicken muss, muss ich vorher auch gesagt haben, was ich denn mit den Daten mache. Ja, dann habe ich so im Artikel 13 einen ganz langen Katalog an Maßnahmen oder an Themen, über die ich informieren muss, und das muss ich halt machen. Eine andere Konstellation ist, wenn ich nach Artikel 14 Daten verarbeite und Artikel 14 hat als Voraussetzung, dass ich nicht vom Betroffenen die Daten bekomme, sondern von irgendeinem Dritten. Das ist zum Beispiel das Beispiel, was du gerade schon gemacht hast mit dem Steuerberater. Ja? Denn das vielleicht auch nochmal kurz als Ausflug. Der Steuerberater ist freier Beruf, und wenn wir gerade uns angucken, dass ein Auftragsverarbeiter vom Verantwortlichen abgegrenzt wird, primär darüber, dass der Verantwortliche Zweck und Mittel festlegt und der Auftragsverarbeiter weisungsgebunden ist, dann ist es beim Steuerberater eben so, wie auch bei uns Rechtsanwälten, dass wir halt nicht weisungsgebunden sind, weil wir letztlich für uns selbst die Daten verarbeiten im Rahmen dessen, was wir eben gesetzlich verpflichtet sind zu tun.
Wenn ich jetzt Mitarbeitende habe und ich zum Beispiel O365 die Mitarbeitenden anlege, damit sie eine Lizenz bekommen für Word, Office, Excel, und ich nehme diese Standard Person, die ich in O365 anlegen muss als User, ist es in der Regel ja die E-Mail-Adresse, also bei mir daniel.wasser@secadair, und dann kommt immer Punkt on Microsoft dahinter. Wenn ich das jetzt nicht pseudonymisiere oder anonymisiere, müsste ich eigentlich meinen Mitarbeitenden irgendwo ein Dokument hinlegen oder eine Information zukommen lassen, dass ich sozusagen an Dritte die Daten übertrage, nämlich in dem Fall an Microsoft.
Genau.
Geht es zum Steuerberater, muss ich das nicht. Hieße aber, der Steuerberater müsste ja dann, oder die Steuerberatenden, die müssten dann quasi von sich aus die Mitarbeitenden informieren.
Ja, also zwei Punkte dazu. Erstens, ich muss es trotzdem, weil ich bin natürlich verantwortlicher. Ja? Das heißt also, wenn ich die Daten von meinem Mitarbeiter an den Steuerberater schicke, muss ich natürlich trotzdem darüber informieren. Aber völlig richtig, der Steuerberater ist grundsätzlich selber auch verantwortlicher. Das heißt, auch der Steuerberater müsste dann eigentlich hingehen und sagen, hier, ich verarbeite eure Daten und ich schicke die an DATEV, ja? Wenn ich mit DATEV arbeite und DATEV dann ein Cloud-System ist und da nicht on-prem genutzt wird. Und dann hätte man tatsächlich auch diese Informationspflicht noch dahinter. Ja, macht keiner. Das hat zwei Gründe. Der eine ist, Artikel 14 hat im Absatz 5 so eine Reihe von Ausnahmen, wann ich gerade nicht diese Informationspflicht habe und wann ich das gerade nicht machen muss. Und das zum Beispiel bei uns Rechtsanwälten steht der Grund dahinter, wir machen so eine Informationspflicht in der, oder wir, die Informationen, die machen wir in der Regel nicht. Was einfach daran liegt, dass es den Ausnahmetatbestand des Berufsgeheimnisses gibt. Wenn ich also aus Berufsgeheimnisgründen Informationen nicht preisgeben darf, dann darf ich natürlich auch nicht die Betroffenen darüber informieren, dass ich gerade deren Daten verarbeite. Ja, also man stellt sich einfach nur vor, ich prüfe gerade, ob mein Mandant einen Anspruch gegen irgendeinen Dritten hat, will aber gerade noch gar nicht, dass der Dritte weiß, dass ich überhaupt diesen Anspruch prüfe. Dann wäre es natürlich Quatsch, wenn ich im selben Moment hingehen müsste und sagen müsste, hier übrigens, wir verarbeiten gerade deine Daten zu folgenden Zwecken, und machen damit gerade dies und das. Das ist natürlich total kontraproduktiv und deshalb muss man es auch in dem Zusammenhang nicht machen. Zurück zum Steuerberater, der hat ähnliche Berufsgeheimnispflichten. Also der ist auch Berufsgeheimnisträger und hat deshalb auch diesen Ausnahmetatbestand. Ein anderer Grund, der dabei ist, warum man das eben nicht machen muss, ist, wenn der Betroffene die Infos schon hat. Und das ist praktisch eine ganz relevante und interessante Konstellation. Denn man kann dann, gerade wenn man eben nicht in diesen Berufsgeheimnisgruppen drin ist, ne, die sind einfach, warum da keine Informationspflicht besteht. In den Fällen, wo aber eigentlich keine kein Berufsgeheimnisträger da ist, sondern wo ich einfach nur zwei Parteien habe. Da kann man das schön lösen, dieses Problem. Weil eigentlich hätte ja der Betroffene tatsächlich einen Anspruch, informiert zu werden von demjenigen, dem er die Daten gegeben hat und dem separat Verantwortlichen, an den dann der erste Verantwortliche die Daten weitergegeben hat. Und das kann man schön darüber lösen, dass es den Ausnahmetatbestand des, der quasi schon vorhandenen Informationen gibt. Ja? Also ich brauche nach Artikel 14 keinen informieren, der halt schon weiß, was ich mit den Daten mache. So. Und das ist halt ein sehr, sehr schöner Ausnahmegrund, mit dem ich auch überlegen kann, wie baue ich das denn in Verträgen vernünftig. Ja? Also ich will ja auch einfach als Unternehmen überhaupt nicht, dass jeder Kunde da 15 Mal von irgendwelchen Unternehmen zugeballert wird mit irgendwelchen Informationsdokumenten. Will ich auch als Betroffener gar nicht. Ja? Das ist mal so für mich persönlich als Betroffener, hätte ich überhaupt keine Lust drauf, da ständig irgendwelche Dokumente zu lesen oder zumindest mal angezeigt zu bekommen, dass irgendwelche Daten irgendwo verarbeitet werden. Mir würde es reichen, wenn es einmal passiert. Und genau die Logik steht auch dahinter.
Okay, heißt aber schon, ich muss mir doch relativ als Verantwortlicher relativ genau anschauen, worüber muss ich informieren und worüber nicht. Ja?
Genau.
Ja. Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf die technische Seite rüber. Bedeutet ja auch, wenn ich zum Beispiel andere Dienste, die häufig im Unternehmen eingesetzt werden, wie der Atlassian, Jira, Confluence, vielleicht bei Softwareentwicklungsfirmen, GitLab, und ich lege dort Accounts an, dass ich meinen Mitarbeitenden oder den Administrierenden sagen muss, welche Accounts sie, wie sie die anlegen, ob sie die jetzt pseudonymisieren, anonymisieren, ob ich das jetzt eine Mitteilungspflicht gegenüber denjenigen habe, für die dort zum Beispiel Accounts oder für von deren Daten dort hinterlegt werden, dass ich da schon sehr genau gucken muss, wo muss ich informieren und wo muss ich nicht informieren.
Ja, absolut, ja.
Würde ja für mich auch in der weiteren Folge, ich hatte das, glaube ich, auch beim letzten Mal gesagt, dass man darüber nachdenken muss, wenn bestimmte Arbeitskontrollen möglich sind und auch vielleicht eine Betriebsratinformationspflicht da ist, dass man sich dann darüber Gedanken macht, wie sind zum Beispiel Zugriffsrechte oder wie kann ich kontrollieren, wer zum Beispiel in Logfiles die Anmeldedaten oder Anmeldezeitpunkte speichern, wer darauf Zugriff hat, dass ich auch danach gucken muss, wie lange werden die vorgehalten. Denn ich habe natürlich ja auch ein Interesse daran, dass vielleicht ein Logfile überhaupt geschrieben wird. Kann man jetzt sagen, ja, dann lasse ich das. Aber wenn ich zum Beispiel einen Angriff auf meine Systeme habe oder auch auf Cloud-Systeme und ich möchte nachher nachvollziehen können, was hat ein Angreifer gemacht, wie oder vielleicht sogar aufklären, wer das gewesen sein könnte, dann muss ich natürlich die Logfiles da irgendwo speichern.
Ja, absolut. Und am Ende ist da natürlich der Punkt bei, was ist genau der Gegenstand der Informationspflicht? Also gerade sowas wie, dass ich Logfiles speichere, ja, das ist natürlich, weil das sind die konkreten Daten, um die es geht, darüber muss ich natürlich informieren. Also es gibt eben im Artikel 13 und 14 so einen Katalog an Themen, über die ich informieren muss. Dazu zählt einmal, welche Personen sind das, deren Daten ich erhebe, welche Daten sind das konkret, wie lange speichere ich die
Zwecke.
Da natürlich auch sowas wie, wer bin ich überhaupt, ja, und wie kann man mich kontaktieren, welche Rechte habe ich als Betroffener, diese ganzen Themen, die muss man da machen. Man müsste sich aber auch, gerade wenn man dann nachträglich zum Beispiel einen GitLab-Account für einen neuen Mitarbeiter anlegt, ja, dann muss ich natürlich auch für den neuen Mitarbeiter in dem Moment, wo er dann anfängt und da hinterlegt wird, muss ich ihm natürlich trotzdem auch nochmal sagen, wenn ich das nicht beim Beginn des Arbeitsverhältnisses schon gemacht habe, dass da jetzt seine Daten verarbeitet werden. Das heißt, potenziell habe ich eben im Rahmen von einem Arbeitsverhältnis, im Rahmen von einem Vertragsverhältnis, was auch immer da der jeweilige Grund ist, habe ich zig Umstände, die dazu führen, dass ich jedes Mal neu über irgendwelche Datenverarbeitung informieren muss, wenn ich das denn nicht vorher schon gemacht habe.
Eine Frage, die ich dazu noch habe, ist, wie sieht das aus, wenn das jetzt zum Beispiel, nehmen wir GitLab, amerikanische Firma, aktuell haben wir ja die neue Rechtsprechung, wie heißt das, Schrempf
2? Schrempf 2, nee, genau. Das danach meinst du, das ist das EU-US Privacy Framework.
Ja, das heißt, aktuell ist eine Verarbeitung in den USA legitim und möglich. Trotzdem muss ich ja dann darüber informieren, dass in Drittstaaten geht. Das heißt, wann muss ich denn ein Transfer Impact Assessment machen?
Das ist eine schöne Frage. Also Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung von diesem Angemessenheitsbeschluss, also von dem Privacy Framework. Das Privacy Framework heißt nicht, dass automatisch jedes Unternehmen, das in den USA sitzt, wie das halt bei vielen anderen Angemessenheitsbeschlüssen ist, automatisch die Daten verarbeiten darf, ohne dass man irgendwas Zusätzliches machen muss. Sondern da ist noch so ein zusätzlicher Mechanismus drin, dass die Unternehmen zertifiziert sein müssen. Also die müssen sich im Wesentlichen in eine Liste eintragen. So, wenn die sich in diese Liste eingetragen haben, dann gelten die als zertifiziert und dann greift auch dieses Privacy Framework. Das Transfer Impact Assessment, was auch zum Beispiel bei Office 365 in der letzten Folge einmal angesprochen wurde. Das muss man dann machen, wenn die Datenübermittlung nicht auf diesen Angemessenheitsbeschluss gestützt werden kann, sondern dann, wenn man Standardvertragsklauseln benutzt. So, die benutzt man typischerweise dann, wenn ich eine fortgesetzte, regelmäßige Übermittlung habe, die nicht auf einem Angemessenheitsbeschluss beruht, wo ich keine, man nennt das Binding Corporate Rules, habe, also eine interne Übermittlung in einem Konzern zwischen zwei Gesellschaften, die Regeln vereinbart haben, die von Aufsichtsbehörde auch genehmigt wurden, das sind diese Binding Corporate Rules, sondern wenn ich Standardvertragsklauseln nehme. Das ist in der Praxis, gerade bevor es jetzt diesen Angemessenheitsbeschluss für die USA gab, war das quasi die Grundlage jedes Datentransfers. Und da steht in einer Klausel drin, in diesen Standardvertragsklauseln, dass der Data Exporter und der Data Importer keinen Anlass haben, davon auszugehen, dass dieser Datentransfer die Rechte und Freiheiten der Betroffenen über Gebühr benachteiligt. Und diese Prüfung, um eben zu diesem Anlass zu kommen, das ist das Transfer Impact Assessment.
Okay. Also, was können wir zusammenfassend dazu sagen?
Je nachdem, in welcher Rolle ich bin, also Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter, habe ich eine ganze Reihe verschiedener Pflichten. Bezogen auf Informationspflichten habe ich die aber Gott sei Dank nur als Verantwortlicher. Worüber ich informieren muss, hängt ganz stark davon ab, in welcher Position ich bin und wann ich die Daten bekomme, die ich verarbeite.
Ja, also das heißt, es macht Sinn, das direkt mitzumachen, darüber nachzudenken. Das Paperwork nenne ich das immer. Ja, also ins Verfahrensverzeichnis eintragen, Informationen an die Mitarbeitenden aktuell zu halten, unter Umständen eben ein Transfer Impact Assessment oder eine DSFA, Datenschutzfolgeabschätzung zu machen, dann Vorgaben für die Administration zu machen und auch zu dokumentieren, dass eben datenschutzfreundlich eingestellt wird, dass es regelmäßig geguckt wird, ob die Einstellungen noch in Ordnung sind und auch dokumentieren, dass das gemacht wird. Denn wenn man dann einen Vorfall hat oder auch einer Auskunftsverpflichtung nachkommen muss, ist das letztlich für ein Unternehmen oder für alle Datenverarbeiter hilfreich, die Sachen vernünftig im Vorhinein geregelt zu haben.
Ja. Und ein Punkt, den wir gut noch machen können, ist, natürlich habe ich unabhängig davon, in welcher Position ich jetzt bin, ne, also verantwortlich oder Auftragsverarbeiter, es gibt eine ganze Reihe von Pflichten, aber die Konstellation, die wichtigste dabei ist, oder wo die meisten dieser Pflichten mehrere Parteien treffen, ist eben die gemeinsame Verantwortlichkeit. Und gerade die Abgrenzung dieser gemeinsamen Verantwortlichkeit, vielleicht machen wir dazu nochmal so eine separate Folge, um das einfach mal im Detail zu beleuchten, weil es da einfach wirklich viel Rechtsprechung zu gibt. Das ist einfach eine Abgrenzung, die im Detail extrem kompliziert werden kann, je nach Geschäftsmodell. Und da muss man eben besonders drauf achten. Das heißt, das als Tipp, immer dann, wenn nicht völlig klar ist, welche Partei die Zwecke und Mittel der Verarbeitung festlegt oder immer dann, wenn nicht ganz klar ist, dass es nur eine Partei ist, dann muss man sich über diese Frage, habe ich eine gemeinsame Verantwortlichkeit und müssen vielleicht mehrere Parteien zusammen informieren, müssen mehrere Parteien eine Rechtsgrundlage haben, müssen sich mehrere Parteien über angemessene technische und organisatorische Maßnahmen Gedanken machen. Immer dann, wenn ich in so einer Konstellation bin, habe ich erhöhte Anforderungen, ich muss potenziell zusätzliche Vereinbarungen schließen und ich muss mir eben besonders Gedanken machen.
Also nochmal zusätzlich die Abstimmung mit der anderen Partei, die Daten ebenfalls verarbeitet und dann gemeinschaftlich informieren und die Sachen sowohl technisch als auch organisatorisch, also Paperwork und Admin-Einstellungen und Dokumentation des Ganzen gemeinschaftlich betrachten. Ja, Ich danke dir erstmal für die Aufklärung so von einem Basic-Thema, ja, was ja trotzdem immer wieder Anlass zur Diskussion und auch zur Fragestellung gibt, insbesondere wenn irgendwie eine Anfrage kommt von Betroffenen Rechten der Auskunft und man dann sagt, hoch, hätte ich machen müssen? Ach, das ist ja interessant. Ja, also Manuel, ich danke dir.
Sehr gern, ich danke dir.
Wenn ihr die Folge gemocht habt, gebt uns
10 Likes.
10-3.
Jedes Gerät, das ihr habt, schön einmal liken, neue Accounts machen, liken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Super, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Stand der Technik.